So, herzlich willkommen zur zweiten Folge zum Podcast Teach the Skill, Not the Drill. Mein Name ist Hardy Gense, gegenüber von mir sitzt Danny Püker-Pikes und Patrick Kienschaf-Kini. Ja, Thema wird heute sein, die Altersklassenstruktur. Welche ist die wichtigste Altersklasse? Das wollen wir versuchen rauszukristallisieren. Nochmal kurz zur Erklärung. Danny, kannst du dich ja kurz selber vorstellen?
Ja, erstmal hallo. Mein Name ist Danny Püker. Bin in Berlin groß geworden, habe alle Nachwuchsabteilungen hier durchlaufen. War dann 16 Jahre Eishockey-Profi in der DL, DL2. Und musste dann verletzungsbedingt aufhören und bin jetzt bei den Juniors als U11-Trainer.
Kenny?
Ja, auch danke, dass ich hier sein darf, Hardy. Genau, ich bin U13-Trainer hier bei den Eisbären Juniors, bin auch hier im Nachwuchsbereich alles durchlaufen, von der U9 damals oder vom Bambini-Bereich bis in die DNL und bin jetzt seit 6 Jahren insgesamt Trainer, seit 4 Jahren hier bei den Eisbären Juniors und bin von der U11 jetzt in die U13 hochgegangen und trainiere jetzt dort die Altersklasse.
Okay, dann können wir ja direkt ins Thema einsteigen. Wir haben ja gesagt, wir wollen rauskriegen, welche Altersklasse ist die wichtigste. Wir können ja kurz drüber sprechen, wann die erste Altersklasse beginnt. Das wäre die U7. Ja. Ja. Da ist schon die erste Frage, könnte man eigentlich auch vor der U7 starten?
Ja, man sieht es ja jetzt schon, die meisten Kinder, die jetzt im U7-Bereich starten, die sind ja dann schon mit vier starten, die meisten Kinder. Also man könnte theoretisch schon auch früher starten. Also U6, U5-Bereich.
U5, also dass man vielleicht einen Unterbau einfügt in die Altersklasse U5, oder, Kenny?
Ja, also ich glaube, dass Kinder, sobald Schlittschuhe passen, könnten sie theoretisch schon mal aufs Eis gehen und da schon mal anfangen. Wenn man halt genug Kinder zusammen hat, kann man da auch eine direkte Altersklasse für machen. Ansonsten natürlich viel über Schnuppertraining und so weiter dann halt integrieren ins Training, beziehungsweise halt wirklich eine Altersklasse dafür schaffen.
Ja, also wir können uns ja darauf einigen, mit einem Eishockey kann man beginnen, wenn sie windelfrei sind. Ne?
Ja, so, das ist immer möglich, aufs Eis stellen.
Das ist eine gute Orientierung, okay. Na, so hast du die U7, dann kommt Altersklasse U9, dann U11, U13, U15, U17, U20. Und dann je nachdem, was du für einen Überbau hast, entweder Regionalliga oder gehst noch mehr in den Breitensport, dass du Landesliga hast, oder du hast im Profibereich Oberliga, DL2 oder DL. Ja. Okay, und wir hatten eben gerade eine hitzige Diskussion schon vor dem Podcast, deswegen haben wir ihn jetzt vorgezogen. Jeder kann ja seinen Favoriten abgeben, dachte ich mir so. Mein Favorit ist U7, U5, weil alles beginnt mit dem Start und Sieger erkennt man auch am Start und deswegen bin ich zu 100% der Überzeugung, U7 ist meiner Meinung nach ist die wichtigste Altersklasse.
Ja, wir haben ja schon kurz vorher diskutiert. Ich glaube, wir geben dir da auf jeden Fall recht, dass das die Grundlage ist. Aber man kann rein theoretisch auch sagen, man könnte später starten, man bräuchte dazu aber die Zulieferervereine. Und wenn man sieht, wir sind in Berlin hier schon ein Alleinstellungsmerkmal, weil wir nicht viele Vereine ringsherum haben, es nicht genug Eishallen gibt. Also müsste man sich schon konzentrieren, selber auszubilden. Und da braucht man halt die Masse an Kindern und deshalb muss man so früh wie möglich starten.
Also ich glaube, ich habe ja meine Trainerlaufbahn angefangen im Breitensportbereich beim OSC Berlin. Da war halt das Problem gewesen, dass wirklich die Masse an Kindern nicht da war. Das heißt, wir hatten viele Altersklassen, die wirklich mit wenig Kindern besetzt waren. Und deswegen glaube ich schon, dass diese Kindermasse, nenne ich es mal, also viele Kinder zu haben im U7-Bereich, schon eine wichtige Sache ist. Deswegen finde ich auch den U7-Bereich sehr, sehr wichtig. Aber ich glaube, dass alle Altersklassen ihren bestimmten Bereich haben, wo sie halt wichtig sind oder was an ihnen wichtig ist. Das heißt, U7 Spaß vermitteln, auf dem Eis zu stehen. Doof gesagt, dass das Kind Freude dran hat, hinzufallen und wieder aufzustehen, dass sie daran Spaß entwickelt. Deswegen ist es dort halt auch ganz, ganz wichtig, dass jede Altersklasse hat so ihren Bereich, glaube ich. Aber um erstmal viele Kinder zu haben, die diesen Sport ausüben wollen, ist natürlich dahingehend die U7 schon klar auch mein Favorit, dass die am wichtigsten ist die Altersklasse.
Ja, aber dann müssen wir ja darüber sprechen, wenn es darum geht, Masse. Ne? Also ab wann definieren wir denn eine Masse? Also du hast jetzt gerade den OSC. Ja. Ich kann ja auch sagen, 10 Kinder für meinen Verein ist eine Masse.
Ja.
Aber wann ist denn, wo man sagen kann, okay, wir müssen von der Quantität, also die Masse, rübergehen in die Qualität? Das ist doch eine entscheidende Frage. Haben wir jetzt über den Tellerrand gedacht, außerhalb von Berlin, deutschlandweit, haben wir überhaupt eine Masse an Eishockeyspielern?
Nein.
Nein, so. Und wenn ich jetzt sage, weil du meinst ja gerade, die wichtigste Altersklasse per se gibt es so nicht, sondern jede Altersklasse ist wichtig, aber am wichtigsten ist ja von allen Altersklassen, prinzipiell bin ich immer der Meinung, in der Altersklasse, wo jeder Trainer ist, ist sowieso immer die wichtigste.
So, die reißen ganz
klar. Ja, genau. Also, das sagt auch jeder Lehrer, ja, also Mathe ist am wichtigsten und der Deutschlehrer sagt das immer, nee, Deutsch ist am wichtigsten, aber ich glaube, um überhaupt einen Start, dass man beginnt, egal in welcher Sportart, ist ja immer der Start ist doch entscheidend, ne? Dass man überhaupt Kinder generiert. Und da ist nämlich die nächste Frage, gerade wenn Corona jetzt demnächst oder im Heimjahr oder wann auch immer vorbei ist, so einen sogenannten Restart, den müssen wir schon drücken. Ja? Fünf-Sterne-Plan muss komplett neu überarbeitet werden oder wieder von null beginnen, weil tatsächlich in alte Strukturen zurückzukommen wird schwer sein. Aber wie generieren wir Kinder? Also wie kann jetzt auch kleine Vereine, wie zum Beispiel der OSC, was hat denn euch damals daran abgehalten, Kinder zu generieren? Oder was ist dir so schwer gefallen?
Das ist schwer. Also wir hatten keine Nebentätigkeiten vom Vereinsseite aus. Also das heißt keine großartige Werbung oder sonstiges. Keine Kindergartenprojekte, keine Schulprojekte, was auch immer, um irgendwo Leute ranzuholen. Beim OSC ging es noch einigermaßen über das Freizeitlaufen. Sehr, sehr stark, also dass halt wirklich das Freizeitlaufen neben dran war oder diese öffentliche Eislaufen, worüber dann versucht wurde, irgendwie die Kinder zu uns rüber zu holen, weil Neukölln wurde ja trainiert, das ist eine offene Eisfläche, da konnte man halt alles sehen vom Training und konnte halt dann versuchen, die Kinder da rüber zu holen, aber es wurde halt nichts an Werbung geschaltet, deswegen natürlich, wenn sowas in die Richtung noch geht, könnte man auch mehr generieren. Gut. Beim OSC ist ja auch der Bereich dort hinten Neukölln jetzt wahrscheinlich nicht der Bereich, wo die Leute sich auch den Sport vielleicht auch leisten können in ferner Zukunft, weil ja schon Eishockey schon kostenintensiv ist in Sachen Ausrüstung und so weiter. Das heißt, das hat, glaube ich, auch viele abgeschreckt. Ja, deswegen war es, glaube ich, für den OSC ganz, ganz schwer, dort in jeder Altersklasse irgendwie Kinder reinzubekommen. Ganz klar. Also Richtung Werbung und Schulsport vor allen Dingen.
Okay, jetzt lassen wir mal Schulsport aus, weil das sind so geförderte Projekte seitens des Senats, aber Werbung. Ja. So, ne? Und jetzt, wenn wir, heute ist der 15. Februar,
ja.
Ist kalt in Berlin. Wer war am Wochenende von euch beide auf dem See?
Ja, beide.
So, ne? Auf dem Weiher und die waren voll, ne?
Ja, so. Absolut voll.
Und da, ich könnte mich selber am Arsch beißen, wieder nicht schnell noch geschaltet. Wer ist mit Flyern losgegangen und hat diese Tausenden von Menschen abgeholt? Hier, Eisbären Juniors, Eisbären Juniors, Eisbären Juniors.
Ja.
Haben wir nicht gemacht. So. Obwohl alle irgendwie durch den Winter assoziiert haben, komm, wir gehen auf den See. Und was wäre jetzt einfachste gewesen für uns, Werbung zu machen für unsere Sportart? Hier Eisbären Juniors kommt zum Schnuppertag. So. Ja. Ne? Oder, also immer unter der Voraussetzung, dass das wieder vorbei ist. Also Werbung ist das Wichtigste. Ne? Dann gibt es also die klassische Werbung von Haus zu Haus, übers Internet, ne? Also über die sozialen Medien. Und dann, wann würdet ihr den Schnuppertag machen? Um Leute zu rekrutieren. An einem Wochentag oder am Wochenende?
Am Wochenende.
Okay, wie hatten wir es die letzten 30 Jahre gehabt? Immer dienstags. Genau, wir haben diese
Zeit auch zu schaffen für die Eltern.
Richtig, wir haben diese uralte Regel haben wir dann aufgehoben nach Rücksprachen mit Trainern und Eltern, warum. Und eigentlich kann man sagen, wenn der Tag, wir haben ihn bis zur Corona-Sache 3-4 Mal gehabt. Immer auf den Samstag, 8:30 wollten wir jetzt starten mit dem Tag und am Wochenende, glaube ich, Kanäle. Also es ist ja auch, der Zeitfaktor spielt eine Rolle für viele Eltern, wann können sie überhaupt zum Schnuppertag kommen.
Ja. Ne?
So, und würdest du sagen, wenn wir jetzt die U7-Altersklasse nehmen, wie würdest du das organisieren, dass du Kitas aufs Eis kriegst?
Man müsste das dann vielleicht doch auslagern. Dass man in den stärkeren Monaten, hier in Hunschenhausen sind wir ja ziemlich am Ende unserer Kapazitäten, dass man vielleicht auslagert, man geht ins P9, bietet dort am Wochenende oder Morgenszeiten für Kitas Training an, holt die Kinder ab, fährt mit denen dorthin, geht mit denen aufs Eis. Ja.
Also oder alle Neukölln zusammennehmen.
Alle Berliner Vereine zusammen
Organisieren das an mehreren Standorten, als Beispiel, was auch immer, um dann halt umso mehr Kinder für alle Vereine, desto mehr Kinder sind halt erstmal in dem Sportbereich drin. Und was dann daraus wird, wird man ja sehen. Aber erstmal, wie gesagt, viele Kinder generieren und das halt vielleicht über alle Vereine in Berlin, die dann zusammenarbeiten und halt wirklich diese Tage zusammen organisieren, an zwei Standpunkten gleichzeitig oder so, oder halt jeder abwechselnd, was auch immer, um halt so mehr zu erreichen als nur in Hohenschönhausen, nur zu einer bestimmten Zeit, dass man halt wirklich diese Möglichkeit nutzt.
Also, dass man von dem Vereinsdenken wegkommt?
Ja, definitiv. Also in Berlin muss das aufhören, weil Eishockey ist einfach eine Sportart, die für alle da ist und die sollte auch so genutzt werden und nicht ein Verein und ich brauche die Kinder und ich will die Kinder und was auch immer, sondern wirklich, dass alle Vereine auch dahingehend zusammenarbeiten. Und erst recht halt, wenn es um den Nachwuchs geht, diese Breite aufzustellen, dass wir halt viele Kinder haben, weil es ist ja nun mal so, in jeder Sportart, es gibt gute Kinder, es gibt weniger gute Kinder. Und das heißt, überall wird jemand unterkommen dann. Und das ist halt für den Sport selbst, für das Eishockey in Deutschland oder auch erstmal in Berlin und dann in Deutschland halt ganz, ganz wichtig, glaube ich.
Ja, das hast du ja gesehen am Wochenende, wo so viele Kinder und Eltern aufs Eis gegangen sind, da hat der Kenner die Frage gestellt, der Orankesee ist der See von der Eisbären, sondern man ist einfach aufs Eis gegangen. So, da hat es ja irgendwie auch komischerweise funktioniert, ohne dass sich die Bürokratien da im Wege standen, der gehört zu dem Verein, zu dem Verein. Ja, ich glaube auch, wenn du das schaffst, kurzfristig zu organisieren, wenn wir jetzt nur Berliner Raum betrachten, so eine Art wie Schneeflöckchenpokale, ne, dass die, weil ich glaube, jetzt kommen wir mal zu den Inhalten, laut 5-Sterne-Plan zweimal im Jahr ein Kids on Ice Day. Ne? Mhm. Seid ihr d'accord, wenn ich sage, jedes Schnuppertraining ist ein Kids on Ice Day?
Natürlich,
ja, richtig.
Ja, also liegt ja daran, mach aus diesem Kennenlernen-Schnuppertag, mach für die Eltern und Kindern ein Event draus. Ja. Ja, es muss ein Event sein, die müssen also da hinkommen und sagen, okay, wir haben von gehört aus Rundfunk und Fernsehen, soziale Medien oder Flyer. So, wenn wir das mal, was wir gerade besprochen haben, zusammengefasst haben, dann kommen sie da hin und würdest du sagen, auf dem Eis oder als Empfang mehr Trainer oder mehr Animateur? Als Person, die dich...
Zum Anfang, glaube ich, muss es Entertainment sein für die Kinder. Das heißt, dann, wie du es jetzt nennst, Animateur, dass man wirklich sagt, man muss die Kinder unterhalten, man muss ihnen Spaß vermitteln und dass halt auch die Kinder danach rausgehen und sagen, da wollen sie wieder hin. Also als Beispiel das Bällebad bei McDonald's oder so, dass man sagt, okay, ich will zu McDonald's, weil da ist das Bällebad als Beispiel. So, ein Kind geht nicht zu McDonald's, weil das Essen schmeckt, sondern weil da ist ein Bällebad. So, und das muss halt bei uns auch entwickelt werden, dass die Kinder halt sagen, okay, deswegen will ich wieder zurück. Geiler Vergleich, oder? Man ist hier, ne? Ja, also es muss die Kinder unterhalten, die müssen halt wirklich rausgehen und sagen, Mama, Papa, da will ich nächste Woche wieder hin, weil es hat mir Spaß gemacht, wie auch immer. Und da muss es halt wirklich Animation auf dem Eis sein und die Kinder irgendwie unterhalten. Meine Meinung.
Okay, wenn du, wenn wir über Inhalte sprechen, Aufgabe des Animateurs, des Trainers, was hat er für eine Aufgabe auf dem Eis? Was sollte er machen mit den Kindern als erstes?
Spiele raufholen, Spaß haben. Ja, klar, am Anfang wird natürlich erstmal sein, wenn sie erstmal aufs Eis kommen, erstmal zu zeigen, hier ordentlich hinstellen, vorsichtig aufstehen, runter, aber trotzdem gleich mitspielen, ob Fange, Durchreifen, Spiele, ja, verschiedene Sachen einfach.
Also ich glaube, dass
sie Fun haben. Dass sie immer in Bewegung sind und keine Angst haben, dass es ihnen einfach Spaß macht, auch wenn sie hinfallen.
Ich höre immer die Diskussion, naja, wir haben Probleme im unteren Bereich mit der U7, den Schnuppertag ist zu wenig Manpower. Das ist natürlich eine Voraussetzung, dass du Manpower hast, aber die Manpower können ja auch die eigenen Eltern mitbringen. So, wenn es zugelassen ist, weil ich glaube, nicht jeder hat ja so die Voraussetzung, dass er so viel Struktur aufs Eis bringt, dass, weil wenn du überlegst, das Kind kommt das erste Mal vom Bekannten zum Unbekannten, das ist das Eis. Also da ist laut in der Eishalle, sie haben Schlittschuhe an, es wird schneller gelaufen, als man kann tatsächlich. Ja, du fällst sofort hin, du musst sofort an dem Balanceakt arbeiten, dass du irgendwie dich wieder aufrichtest. Und das sind natürlich alle Einflüsse für Eltern und Kinder. Oh Gott, was geht denn hier ab? Und dann hast du da vielleicht noch eine Batterie an Menschen von 80, 100 Kindern, was wir teilweise hatten. Und ich glaube, das ist so häufig der Grund gewesen, warum auch viele gesagt haben, nee, wir gehen weg. Also es ist uns einfach zu hektisch, ist uns zu viel. Also das hängt immer so nach Umfragen mit Eltern, wenn ich so spontan hingegangen bin und diese Sichtkante überhaupt nicht war, das erste Mal da, dann haben die immer gesagt, nee, ist uns einfach, war zu viel gewesen. Und teilweise mag ich die, wenn nicht alle sofort eine Struktur hat, ja, das ist dann auch schon wieder zu elitär, weil wir reden hier immer noch von der Usine. Aber wenn natürlich, wenn es dann im kompletten Chaos endet, puh, also dann kann ich auch Eltern verstehen, dass sie sagen, nee. Und normalerweise, du könntest, so wie du meinst, Patrick, wenn sich die Vereine zusammenschließen, wir sagen immer, wir haben nur einen Schnuppertag, aber eigentlich könnten wir den ja auch 4 oder 5 Mal haben, wenn wir den an verschiedenen Standorten verteilen. Ich glaube, da ist das Problem Berlin, du hast die Logistik, also bist sehr weit auseinander, da kommen wir wieder zu dem Faktor, ja, wir haben ja nicht in jedem Stadtbezirk eine Eishalle, muss man ganz klar sagen. Ja, uns haben sie, ich nenne mal nur ein Rechenbeispiel, ne? Wir haben in Berlin 4 Eishallen. So, ne? Du hast Wedding, dann hast du Charlottenburg, Neukölln und Hohenschönhausen. So. Und davon wurde uns der Sportart oder der Eissportart als Kunstlauf Eishockey eine Halle weggenommen als Impfzentrum. Das ist einfach mal ein Viertel. Und ich hätte gerne mal die Bevölkerung gesehen, wenn man ein Viertel der Fußballplätze weggenommen hätte in Berlin. Was dann passiert wäre, so, ne? Also, das haut uns natürlich auch immer die Beine weg in der Sportart, um Kinder zu generieren. Ne? Mhm. So, und ja, jetzt bei 16 Minuten, Patrick. Ne? Ein bisschen muss noch durchhalten.
Ich wollte noch hin gucken.
Ja, so.
Und wenn du. Ich kann mich erinnern, wenn du so viel redest.
Also, wenn wir jetzt festhalten, gut, also du brauchst eine gute Uhrzeit vor der Werbung, also eine vernünftige Zeit, dass alle das schaffen. So, dann eine gewisse Struktur sollte schon sein auf dem Eis, nur noch nicht zu heftig, und Trainer sollten animieren, ne? Und wenn man eine Schwerpunktsetzung macht, dann vielleicht einen Schwerpunkt, dass sie wiederkommen, ne? Dass sie mit Spaß dabei sind und Fun haben. So, oder?
Ja.
Okay. Wie viel, meine Frage zu den, das war bei einer der Trainerversammlungen, gewinnen wir eigentlich nur die Kinder oder auch die Eltern?
Ja, ich komme noch mal ganz kurz zurück zu dem Schnuppertraining.
Ja.
Man könnte ja das vielleicht organisieren, dass man Schnuppertraining macht mit Eisschnelllauf und Eiskunstlauf zusammen. Ne, dass man dort vielleicht die auch noch mit involviert.
Also mit anderen Sportarten?
Mit anderen Sportarten.
Ne? Okay.
Die eisspezifisch auch dabei sind.
Würdest du sagen, das 1x1 des Eishockeys, ja, also aufstehen und hinfallen, ne, wenn man mal nur ganz platt rennt, ist es in jeder Sportart gleich?
Ja.
Also als Schnelllauf, Eishockey, als Kunstlauf?
Ja.
Ja. Also macht es ja auf jeden Fall Sinn, dass man sagt, okay, vielleicht gucken alle über ihren Tellerrand hinaus und teilen sich nicht nur wie hier in dem Gebäude das gleiche WLAN, sondern auch die gleiche Eisfläche.
Genau.
Ja, das ist ja so, ne? So, okay, also das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, ne? Das ist ein guter Ansatz. Okay, also das haben wir. Und wenn du jetzt aufs Eis gehst, gewinnst du, nochmal die Frage, gewinnst du die Kinder, die Eltern oder gewinnst du beide?
Gewinnst beide.
Beide, okay.
Beide. Die Kinder gewinnst du halt mit dem Spaßfaktor, dass sie halt bei dem Sport bleiben wollen, und die Eltern wollen ja auch wissen, dass ihre Kinder gut aufgehoben sind, dass ihre Kinder Spaß haben. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, und die Eltern müssen ja auch die Kinder 2x die Woche, 3x die Woche, wie auch immer, hierher fahren. Und da müssen sie halt auch irgendwo von begeistert sein und wissen, dass es auch was Gutes für die Kinder ist. Wenn sie merken, okay, es macht hier keinen Spaß, es ist ein blödes Umfeld, wie auch immer, da wird jedes Elternteil sagen, nee, da möchte ich mein Kind nicht hinschicken, auch wenn das Kind vielleicht Lust hat oder sowas. Aber wir müssen halt auch die Eltern gewinnen, ganz klar.
Okay, und jetzt ist es, um Brainstorming zu betreiben. Das heißt, die Eltern kommen hierher, sie nehmen das alles in Kauf, dass sie vielleicht eine Stunde hierher gefahren sind. So geht es ja auch in vielen anderen Städten zu. Ne? Ist immer ein langer Anfahrtweg bis zum Stadion. So, aber von einer dreiköpfigen Familie, also Elternteil und Kind, wie viel wären tatsächlich Mitglied in einem Verein? Einer. Ja. Genau. Und wie viel sind vor Ort?
Drei.
Alle drei. Also warum kriegen wir nicht die Eltern dazu, bei uns Mitglied zu werden? Und ob sie nur 1,5 Stunden irgendwo draußen rumstehen, Kaffee trinken, was auch immer alles machen, dass man da nicht sagt, okay, wir bieten auch Elternsport an.
Mhm.
Also sie bekommen, das ist so mein Ansatz, den ich habe, sie bekommen eine Empathie dafür, was ihre Kinder leisten müssen, indem sie mal selber Sport machen. So, ja, und sie nutzen die Zeit effektiv. Und du gewinnst on top nicht ein Mitglied, sondern du tust was für deine Finanzen und gewinnst eigentlich 3 Mitglieder. Und das wäre, weißt du, das wäre jetzt die Lösung, die man hätte, um mehr Mitglieder zu generieren, die man alle.
Welches Sportangebot würdest du dann für die Eltern machen? Also Weißt du, also jetzt wie ein Fitnessstudio? Hallo, Entschuldigung. Wie ein Fitnessstudio oder?
Naja, also wenn ich jetzt die Gegebenheiten nehme, die bei uns sind, du hast irgendwo immer eine freie Fläche, du hast immer irgendwo einen Park, du hast immer irgendwo, wo du sagen kannst, komm, und beim Elterntraining, wenn wir es mal so generieren wollen, geht es ja darum, dass du sagst, okay, Viertelstunde, 20, 30 Minuten, manchmal entsteht ja auch so eine Gruppe aus sich ja selbst heraus. Also wie viele Eltern beobachte ich, die während des Trainings hier die Mamis schon laufen gehen?
Ja.
So, und da sage ich mir doch immer, okay, warum soll man sowas nicht kontrolliert in der Hand nehmen? Dass der Trainer vielleicht übergreifend sagt, okay, hier ist eine Elterngruppe, geil, wir übernehmen die Verantwortung, steuern das Ganze ein bisschen, oder nicht?
Ja.
So, und weil ich glaube, das ist die große Gefahr, die ich einfach sehe, ist nach der Corona-Krise, wenn sie dann wirklich irgendwann vorbei ist, dass wir so weit auf Null gehen, dass wir hier den kompletten Restart drücken müssen und wir haben ein Riesenproblem. Und da ist also halt jetzt schon irgendwie gefühlt jeden Tag schlaflose Nächte.
Auf jeden Fall.
Ja, ne, du, ja, Patrick, du lachst jetzt vielleicht, also das könnt ihr da draußen nicht sehen. Ich habe da große Sorgen mit den Jahrgängen, die gefühlt seit einem halben Jahr, und da spreche ich ja nicht nur von aus unserer Situation, sondern in ganz Deutschland, die einfach mal gar kein Eis haben. Also wenn ich die Bilder am Wochenende gesehen habe, wünsche ich mir, dass bis August der Winter bleibt und dann der Spielbetrieb losgeht, dass die Kinder wieder aufs Eis gehen können. Aber das ist ja nicht der Fall. So, na, okay, also sagen wir U7, aber wir haben immer noch nicht die Frage gestellt, was ist eine, wann reden wir von einer Masse? Wann können wir von der Quantität, also die Masse, in die Qualität übergehen? Was sagst du, was ist eine Masse an Kindern? Gehen wir mal Jahrgang, also pro Jahrgang.
120 Kinder.
120 Kinder.
Pro so. Jahrgang in Berlin?
Nee, wir gehen jetzt mal auf Vereinsebene zurück.
Auf Vereinsebene zurück. Na, pro Jahrgang bräuchtest du 40 Kinder.
40.
Das wäre eine Masse, wo du dann auch wie eine Pyramide in die Spitze dann hochgehen würdest.
Okay, also wenn du 40 Kinder hast,
pro Jahrgang
und zwei Jahrgänge trainieren, sind 80 Kinder auf dem Eis. Und dann kommst du schon wieder zu den logistischen Problemen mit einer Eisfläche.
Wird schwer.
Ja, wird schwer. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den sich viele noch nicht so sehen. Wenn die Eisflächen in Deutschland verkleinert werden auf amerikanische Größe, so wie der Schwenning hat, dann verändert sich natürlich auch das ganze Trainingsverhalten von uns Trainern, weil dann ist die neutrale Zone noch kleiner, die Seiten sind kleiner, die Länge wird kleiner, und dann bin ich mal gespannt, wie wir dann mit 40, 50, 60 Kindern ein Stationstraining noch durchführen, weil alles ein bisschen wieder komprimierter ist. So, also wir haben wieder mal große Probleme, die Logistik. So, okay. Also sagst du, 80 Kinder hast du da? Nee, 40 hast du da.
40
pro Jahrgang. Okay, aber dann musst du dein Training so organisieren, dass du nur noch nicht Jahrgang U11, sondern Jahrgang ja, einzeln.
Genau.
Einzeln ja, trainierst.
Jahrgang 2013 einzeln, 2014 einzeln.
Einzeln, ja. Und wenn du jetzt, wir haben ja auch teilweise das Problem, die Wintermonate beginnen, sagen wir mal so, September beginnt jeder wieder mit seinem Schnuppertraining und dann zieht sich das so durch bis März, April. Ne? Also immer mit so ein paar Pausen drin. Ab wann kannst du denn sagen, ist zu? Also wir können keinen mehr aufnehmen. Ja, die kommen so das erste Mal, so wie die Jahrgänge 2015, 16. Und ja, was machen wir eigentlich, wenn wir haben ja teilweise Zuläufe, wenn ich die Trainer unten frage, ja, Hadi, wir sind jetzt schon voll, und das ist gerade mal einen Monat um. Ja, und dann gucken sie mal an, ja, ne, und was machen wir jetzt mit den anderen, die jetzt die nächsten 4, 5 Monate kommen, na, die schicken wir schon nach Hause.
Ja, die können wir nicht nach Hause schicken, sondern da müssen wir wieder, wie vorhin das Thema, mit den anderen Vereinen auch zusammenarbeiten, bin ich der Meinung, um halt dort das Eis, was die vielleicht zur Verfügung haben, im anderen Stadtteil von Berlin, um dort das Eis zu füllen, dass wir das Eis einfach in Berlin, die 4 Hallen oder jetzt nur noch 3 Hallen, wie du gesagt hast, haben, dass wir da halt wirklich komplett die Eishalle auslasten mit unseren, mit den Kindern, die Eishockey spielen wollen. Und 40 Kinder ist jetzt eine Zahl, also ich hätte jetzt keine Zahl im Kopf, keine direkte, aber ich glaube schon, umso mehr Kinder zum Anfang, desto besser. Und zur Spitze nach oben halt, wie du schon gesagt hast, Richtung U11, U13, U15, was auch immer, müssen es natürlich immer weniger Kinder werden, um halt dann auch mehr Qualität halt auch ins Training zu bekommen. Aber im unteren Bereich viele Kinder und das halt in Berlin verteilt, ist meine Meinung,
um aber
halt wie das abzufangen. Oder halt eine neue Halle.
Ja, bloß, ich glaube, dass das,
Eis zu schaffen.
Das, was ich da, wäre mal interessant, der Austausch mit Carsten Dahmann, den Eiszeitenkoordinator. Ich glaube, die Sportart Eishockey hat ja auch noch ein Riesenproblem in Berlin. Wir nutzen gar nicht alle Eiszeiten.
Ja, und das meine ich ja. Und das muss gemacht werden.
Also wir schreien immer nach einer neuen Eishalle. Und bevor wir hier nach einer neuen Eishalle schreien, müssen wir irgendwie auch schon maximale Auslastung der Eiszeiten gewährleisten.
Aber ist klar, dass ein anderer Verein vielleicht in Berlin, der nur 10 Kinder da unten hat und die haben 80, dass die natürlich nicht viermal die Woche da aufs Eis gehen mit 10 Kindern. So, das kann halt schon passieren, dass sie vielleicht dann bloß zweimal aufs Eis gehen und dann hast du zwei Eiszeiten, die einfach freistehen. Und wenn da die Berliner Vereine zusammenarbeiten würden und wir die Kinder halt dorthin gehend einladen, dort mit aufs Eis zu gehen, anstatt sie halt wegzuschicken und zu sagen, wir haben hier keinen Platz mehr, weil wir halt die Eisfläche nicht haben, naja, dann muss sie halt woanders genutzt werden.
Aber wie connecten wir uns denn? Also ja, du hast ja gerade super Ideen gehabt, aber...
Ja, das ist schon, keine Ahnung, das ist ein langes Problem. Also ich habe es ja selber beim OSC halt gemerkt, dass irgendwie die Fronten, keine Ahnung, verhärtet sind an dem.
Ja komm, sag ruhig, also welche Fronten meinst du denn?
Es gibt keine bestimmte Sache, aber es war halt wirklich immer gewesen, also von OSC-Seite aus war dann halt oft gewesen, ja die Eisbären, so eine Art, wir machen hier unser Ding und das ist halt das Problem. Und das haben, denke ich mal, die Vereine, die wir in Berlin haben, viele davon diesen Gedanken und dadurch gibt es da kein Durchkommen. Und da muss halt natürlich auf Vereinsebene, auf Geschäftsführerebene, wie auch immer, in den Vereinen Vorstandsvorsitzende und bei den anderen Vereinen, Vorsitzender, erster Vorsitzender oder was auch immer, muss halt da irgendwie zusammengearbeitet werden. Da müssen Gespräche stattfinden, ganz einfach. Um halt den Berliner, das Berliner Eishockey erstmal auf Vordermann zu bekommen. Ansonsten bin ich der Meinung, auch kein eigener Verein oder jeder einzelne Verein hat dadurch mehr Probleme, als dass wir gemeinsame Lösungen finden.
Wobei ich glaube, letztes Jahr, wenn immer nicht diese Corona-Sache dazwischen gekommen wäre, wir waren im Austausch mit Adler Berlin, dann war ich mit Stütze-Club im Austausch gewesen. Ich hatte einmal den Kontakt zu Hamid schon gehabt und ich hatte den Kontakt zu Fass Berlin. So, ne? Also um auf der Ebene zu sprechen. Stütze-Club wollte den Aufbau mit uns ein bisschen mehr machen, auch für die kommende Saison, wie zum Beispiel Spielgemeinschaften, aber Spielgemeinschaften sind mir schon zu sehr fortgeschritten.
Ja, das ist zu weit.
Das ist schon zu weit, sondern
unten anfangen.
Das heißt, also wirklich unten anfangen, Ansätze finden, wie wir die Schnuppertage so aufteilen. Ja. Das wäre natürlich blöd, wenn jetzt alle am Samstag den Schnuppertag machen, weil dann nehmen wir uns wieder den Tag weg.
Ja.
Aber wie kriegst du die Eltern dazu, beziehungsweise das auch logistisch zu lösen, sagen, okay, du hast jemanden aus Marzahn. Mhm. So, das ist also für alle, die da draußen, Marzahn und Charlottenburg, roundabout mit Auto 1,5 Stunden, ne? Bei einem schönen, leckeren, normalen Berufsverkehr,
ja,
würde ich sagen, 1,5 Stunden brauchst du bis dahin. Wie kriegst du einen Elternteil davon überzeugt, du binde dir die Zeit nochmal ans Bein und fahr nochmal 1,5 Stunden darüber? Eine schöne Primetime, 17, 18 Uhr, da werden die Eltern schon sagen, du bist da an Arbeit noch, das schaffe ich gar nicht. Und wie bekommst du es hin? Viele sind ja daran interessiert, Mitgliedschaft und wir müssen uns absichern und das und wer übernimmt denn jetzt die Verantwortung? Wie schaffst du das? Wie kriegst du es hin, dass Kinder, nicht mal ein Eisbärenkind, einfach darüber geht? Oder dass ein Kind aus Charlottenburg zu uns kommt und nochmal zusätzlich das macht? Wie? Was sagt ihr? Wie man das lösen kann, weil du kannst ja natürlich nicht bei jedem Kind gleich eine Anwesenheitsliste führen und den Trainer vorher anrufen und sagen, so, also der XY hat sich heute angemeldet, der kommt zu dir nach Charlottenburg. Da bist du ja am Organisieren, sondern das ist ja relativ schwer möglich, beziehungsweise gleich eine Frage vorab, ab wann sollten sie denn Mitglied werden?
Na, ich denke dann so, also Mitglied werden ab U7-Bereich, U9-Bereich, wenn dann wirklich so ein bisschen schon im Regelbetrieb, Spielbetrieb ist. Und vielleicht vorher, dass man schaut, okay, man setzt sich mit dem Berliner Verein zusammen, macht wie so ein U7-Nachwuchskonzept für jeden Bereich, versucht erstmal seine Bezirke zu bündeln, ne, dort Kinder zu generieren, ne, unter einem einheitlichen Konzept, was vom BEV gesteuert ist, sagen wir mal, kann man ja dann sehen, dass jeder Verein erstmal sein Gebiet abgrast. Es wird auf jeden Fall schwer sein, Elternteil aus Marzahn zu sagen, er muss nach Charlottenburg.
Nee, müssen nicht. Also das also ist eine Möglichkeit.
Eine Möglichkeit.
Ja, genau.
Entweder nimmt er die wahr oder ja, da wird man halt nicht, ich glaube nicht auf einen Nenner kommen zu sagen, wenn wir unsere Kapazitäten sind voll und er ist nicht bereit nach Neukölln zu gehen, verlieren wir diesen. Aber das wird, glaube ich, nicht funktionieren, dass wir sagen, okay, wenn er nicht selber will, dass der Sohn jetzt dort Eishockey oder das Kind die Möglichkeit dort nutzt, also Elternteil ist nicht bereit, ihn dorthin zu bringen, dann wird es halt schwer. Also ich glaube nicht, dass wir das hinkriegen, zu sagen, okay, wir haben irgendeine Lösung, dass die Eltern bereit sind, so weit zu fahren.
Okay, ja. dann andersrum die Frage, Patrick, du meintest ja Manpower, ne? Also beim OSC, weil du hast es als Beispiel nur genannt, Manpower, wenn du da einer der wenigen Trainer warst oder zwei, drei, ist natürlich schwer, nur mit Ehrenamtlichen abzufangen. Aber es gibt ja hauptamtliche Trainer, gibt es bei den Eisbären. Wie kann man das denn organisieren? Also wäre auch ein Ansatz, ja, dass die hauptamtlichen Trainer in andere Vereine gehen.
Ja, ein Austausch.
Genau, also der Austausch sollte nicht eindimensional sein, dass nur von den Eisbären da hingegangen wird in jeweiligen Vereinen, sondern andersrum genauso. Okay, wie ist denn eure Erfahrung?
Ja, aber so hast du ja eben auch schon den Satz angefangen vorhin, als du gesagt hast, du hast vor der Corona-Zeit, hast du mit den anderen versucht, in Austausch zu kommen. So, aber von den anderen kam halt nichts. Das heißt, da muss man ja auch mal die Leute halt wachrütteln und zu sagen, okay, ihr wollt doch auch was für euren Verein tun, für den einzelnen Verein. Und dafür muss das Berliner Eishockey muss halt dafür besser werden, nenne ich es mal, beziehungsweise halt größer aufgestellt werden, qualitativ besser werden. Und es ist ja auch in eurem Interesse. Und na klar, es muss einer vorangehen, aber es muss halt das Interesse von allen da sein. Und wenn wir zwar sagen als Eisbären Berlin, okay, wir schicken einen Trainer hin, muss es auch von dort so akzeptiert werden. Und nicht zu sagen, oh, jetzt kommt einer von den Eisbären Berlin als Beispiel, sondern da muss halt das Berliner Eishockey, wie gesagt, ist immer noch meine feste Meinung, das muss 100% besser zusammenarbeiten oder mehr zusammenarbeiten.
Ja, aber
da sind wir... Wenn du da Manpower hinschickst, ja, wenn sie aber nicht akzeptiert wird oder der Gedanke kommt, sie nehmen uns Kinder weg, ja.
Wissen
ich kann dir bloß sagen, dass es halt früher auch in die Richtung ging. Sie nehmen uns Kinder weg. Ja, und so ist halt der Gedanke. Und wenn sich das halt nicht verändert, und das hat sich jetzt, bin ich der Meinung, ich habe jetzt da nicht mehr so reingeguckt in die Richtung, aber ich glaube nicht, dass sich das großartig verändert hat. Also, dass immer noch dieser Hintergedanke da sein wird, dass uns Kindern weggenommen wird.
Okay.
Nein, wir geben Kindern eine Möglichkeit, aufs Eis zu gehen. Wir geben den Kindern die Möglichkeit, Eishockey zu betreiben.
Okay, dann ist ja eher die Frage, also erstmal alles ist eine Progression, ne? Also irgendjemand muss ja den Anfang
ja,
machen.
Richtig, sag
ich. Also
ja,
immer wieder Sieger erkennt man am Start, ne? So, ich kann natürlich. Ne?
Von dem träumst du nachts, von dem Spruch, also.
So, pass auf.
Deswegen hast du schlaflose Nächte.
Ich kann also nicht immer so das vorhalten, was war und
1990, nee,
19, hier 2000
das muss
ich und so.
Trotzdem verbessern.
Also obwohl vielleicht immer noch so viele von den gleichen Personen da sind, trotzdem muss ja einer mal einen Anfang machen. So, und entweder gelingt es mir, die Leute mitzunehmen und abzuholen, oder du merkst irgendwie, ey, da ist immer noch Beton im Kopf, okay, kriegst du nicht hin, kriegst du nicht organisiert. Sollte mich nicht abhalten, dass ich trotzdem daran festhalte, irgendein Guter wird da schon sein, der wird diese Zeichen annehmen. So. Aber nichtsdestotrotz, welchen Beitrag haben wir denn geleistet? Wir, ja. Wir alle gemeinsam, dass wir in den letzten Jahren da reingegangen sind. Wir haben immer nur drüber gesprochen. Ja, also wir sitzen so wie hier heute, haben tolle Ideen gehabt, aber so richtig diese Idee mal in die Tat umzusetzen, dass man uns wirklich mal misst, ne? Weil selbst diese Runde, die wir heute haben, wenn wir mit der Erkenntnis, dass wir andere Vereine helfen müssen, dass wir uns gegenseitig unterstützen, wenn wir nicht über den Tellerrand hinausschauen und da jetzt wirklich mal hinfahren und das machen, werden wir wieder in 5 Jahren hier sitzen und werden wieder diese Fass aufmachen und jammern halt einfach nur. Die Frage ist, lässt es die Zeit zu? Haben wir irgendwo noch der ist die Akzeptanz, wie baust du eigentlich auf so...
Mit Vertrauen.
Genau, einfach nur mit Vertrauen. Also indem du da schon mal hingehst und sagst, okay, ich glaube nicht, dafür würde ich meine Hand ins Feuer legen für die anderen Kollegen an anderen Städten, wenn du da jetzt kommst, du hast einen Termin ausgemacht, dass dann irgendeiner sagt, nee, also du kannst unten bleiben. So. Und wenn du, nehmen wir mal ein Beispiel, ich war mit Erik Reukauf, Torwarttrainer der Eisbären, bei dem Stützpunkttraining. Ja, war schon so zum Anfang so ein komisches, ungewohntes Gefühl, aber irgendwie ist das Eis relativ schnell gebrochen mit den Jungs von FAS Berlin, also mit den Trainern da vor Ort. Gut, Deichi, Stefan Deichmann, Grüße, ne, waren über uns gewesen, der wusste also so ein bisschen, okay, das erwartet ihn heute. Und dann der Hauptverantwortliche, helfen wir auf die Sprünge von FAS,
Norbert Pascha.
Norbert Pascha, genau. Also der hat auch seine Hilfe gezeigt und hat gesagt, hier, super, okay, alles klar. Und sind ja tatsächlich auch ein paar andere gekommen. Leider kam wieder mal Corona dazwischen. Dann kamen die Jungs vom BEV, die uns super geholfen haben mit Daniel Clement, Carsten Dahlmann. Also irgendwie hatte ich schon das Gefühl, okay, war es eine Community gewesen. Die ist relativ weit zerstreut in dieser Stadt. Aber wenn es um die Sache ging, wenn es um das Tatsächliche ging, hat jeder den anderen versucht zu unterstützen. War eigentlich, Norbert hat mich damals gefragt, ja, und was wartet jetzt hier? Ja, war der Startschuss. Also um irgendwie, also einfach mal anzufangen. Ich habe das auf mich zukommen lassen, aber ist natürlich jetzt total verpufft. Also die Nachhaltigkeit dahinter, die brauchen wir hier nicht fragen. Die ist nicht gegeben, aber bevor man vielleicht sagt, okay, der geht nach da, vielleicht so eine Art Stützpunkttraining. Also der BEV könnte sagen, okay, wir machen ein U7-Stützpunkttraining, dass man die Eiszeit generiert und da kommen alle hin. So, und Berlin hat, finde ich, ein zentrales Eisstadion. Das wäre, Danny, was denkst du? Wo sowohl für Ost als West geografisch gesehen. Wedding, oder?
Wedding,
genau. So, ne?
Aber ist er ja zurzeit nicht da.
Richtig, und das ist wieder ein riesengroßes Problem. Ich finde, wir könnten viel mehr daran arbeiten. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht. Das ist vielleicht eine entscheidende Frage, weil die höre ich auch aus ganz vielen anderen Vereinen in Deutschland als Kunstlauf. Ne? Nimmt uns tatsächlich als Kunstlauf die Eiszeiten weg oder sind sie einfach nur besser organisiert als wir?
Und ja, die sind wahrscheinlich besser organisiert.
Sind besser organisiert, oder? Und sind sie vielleicht besser organisiert, weil sie einfach mehr Manpower haben? Weil ich glaube, Geld würde ich sagen, nicht unbedingt, oder? Also ist so meine Erfahrung. Ich sehe nicht Stadien mit Sponsoren für Eiskunstläufer immer voll. Und die haben ja auch nicht die Anzahl an Mitgliedern, weil es eine Einzelsportart.
Ja, aber die haben halt jahrelang andere Strukturen schon aufgebaut. Ne? Weil sie schon immer olympisch gefördert wurden. Mhm. Und dadurch haben sie natürlich auch in allen Verbänden und überall eine ganz andere Struktur.
Also eine andere Lobby.
Ja.
Ja, okay. Naja gut, dann also fassen wir zusammen ganz kurz den zweiten Teil, dass wir also uns enger vernetzen müssen. Ne? Dass wir nicht nur reden drüber, sondern auch machen. Patrick, du machst den Anfang, das finde ich schon mal super von dir. Ne? Dass du gleich rüberfährst, heute noch. Nein. Okay, dann.
Ich bin auf Obersee gleich, könnt ihr alle vorbeikommen.
Okay, und dann schließen wir. Wir sind fast beim Ende, das ist bei 37 Minuten, die Stoppuhr läuft. Was denkt ihr, wenn du jetzt in den Nachwuchs reinschaust, ne? Ob bei uns oder in jedem Verein? U7 bis U20. So, und dann schließen wir mal das Kapitel ab, Nachwuchsausbildung. Was ist denn der Grund, dass die U7 und die U9, die beiden von mir, so wenig Lobby hat in jedem Verein? Warum hat die so wenig Stellenwert? Also wir haben gerade festgestellt, die sollte den höchsten Stellenwert haben, weil das ist der Staat. Aber warum hat die eigentlich immer so einen geringen Stellenwert?
Ich würde nicht sagen, dass sie einen geringen Stellenwert vielleicht hat, aber sie macht halt auch mit am meisten Arbeit. Also sei es für den Verein selbst, sei es für die Trainer, sei es in Sachen Organisation, ist es halt wirklich eine harte Arbeit da unten im U7 und im neuen Bereich. Und ich glaube, dass viele Vereine, wie du ja sagst, vielleicht in Deutschland, das so ein bisschen abschreckt, dort halt wirklich am meisten Arbeit einzustecken. Weil es halt mit am anstrengendsten ist, glaube ich.
Ja, aber mir geht es gar nicht um die Arbeit, sondern mir geht es teilweise um die Profilierung. Also ich habe immer das Gefühl, mit diesen untersten Altersklassen kannst du dich nicht profilieren. Aber das ist,
wenn du einen 20 Titel hast, hört sich das besser an, als wenn du bei einem U7-Turnier einen Schneeflöckchen
hast. Okay, dann sag mal den Satz nochmal. Ja, okay, dann sag mal den Satz nochmal. Hm?
Ja, das ist für einen Verein schöner, einen U20-Titel zu haben, also DNL-Meister zu sein, als ein Schneeflöckchen-Turnier zu gewinnen. Das ist für einen Verein natürlich schöner, aber das sollte es halt nicht sein. Also,
ja. Ja, also... Auf was ich hinaus bin, ist, ich glaube, die Leute, wie du gerade auch gesagt hast, ne, Danny, da ist Arbeiten da. Ja. Und die Leute,
die halt keine Wertschätzung dafür.
Genau, das ist nämlich die Kernaussage, die bekommen keine Wertschätzung. Ja. Würdest du sagen, die Jungs, die da unten arbeiten, die kommen hierher, um ein Dankeschön sich abzuholen? Also, auf was ich hinaus bin, ist, warum machen die denn das?
Weil sie Spaß daran haben.
Genau, weil sie einfach Spaß daran haben. Das heißt, die sehen gar nicht den Erfolg, den sportlichen Erfolg.
Ja, vielleicht mal später, dass du sagen kannst, okay, der ist bei mir gewesen in der U7 und ist jetzt vielleicht wie ein Danny Pieker ein DL-Spieler.
Habe ich aber selten gehört.
Also, naja, natürlich, aber das ist dann vielleicht noch im Hinterkopf zu sagen, okay, dafür fängt man das vielleicht auch an, den Kindern Spaß zu vermitteln und irgendwann zu sagen, okay, der hat bei mir angefangen, ich habe ihm Eishockey beigebracht, ich habe ihm den Spaß daran gezeigt, Eishockey zu spielen, um halt weiter auch das Ganze zu machen, um halt auch den Ehrgeiz da vielleicht zu entwickeln, da dran zu bleiben, Eishockey zu spielen. So, und das ist, glaube ich, schon im Anfangsbereich U7, ist, glaube ich, schon für einen Trainer was Schönes, zu sehen, dass der Junge so viel Spaß dran hat, dass er dran bleibt.
Ja, aber
nicht unabhängig davon, ob er jetzt U20 Nationalspieler wird oder sowas, sondern halt wirklich, er ist die ganze Zeit beim Eishockey geblieben, weil er hat bei mir angefangen. So, und da ist der Stellenwert, aber den holt er sich selber. Also die Anerkennung holt er sich selber, der Trainer.
Aber wie gelingt es uns, also nicht immer uns Eisbären Juniors, sondern deutschlandweit? Ich habe öfter gehört, dass in dieser Altersklasse ist eine ziemlich hohe Fluktuation an Trainern, weil teilweise wird es so aufgebaut, da sind wir wieder bei der Wertschätzung, na gut, der ist jetzt gerade Elternteil, der bringt sein Kind mit, der ist genau in dem Alter und dann kannst du die Uhr nachstellen, 2 Jahre später geht er auch aus dieser Altersklasse wieder raus, weil er mit dem Kind mitwandert. Und dann beginnt der Prozess von vorne, musst einen neuen einarbeiten, der bringt wieder eine ganz andere Idee und du kommst nie in so eine kleine Organisation von Anfang an rein, so. Aber wie gelingt es uns, so eine Leute, die nicht nur Väter ihrer Kinder sind, sondern wie gelingt es uns, so eine Leute zu finden, weil die gibt es ja auch in den Kitas, da gibt es ja auch Kita-Erzieher und Erzieherinnen, dass man sagt, okay, Mensch, wir müssen doch eine Atmosphäre für diese Leute schaffen, dass sie sagen, nee, das ist keine Belastung für mich, sondern das mache ich gerne. Ich will mich ja da auch vielleicht entspannen oder abschalten von meinem Alltag. Oder nicht?
Ja.
Also das wäre doch... Ich finde es halt eben schade, denn ich glaube,
wenn... Aber ich glaube, da gibt es jetzt nicht eine Person, Personenstruktur, die man da irgendwie finden muss oder sowas, sondern der Mensch muss ja den Charakter dafür haben, dann muss er halt auch noch irgendwo Eishockey vielleicht mal gelernt haben oder muss Schlittschuh laufen können, wie auch immer.
Ist das eine Voraussetzung für dich?
Schlittschuh laufen zu können auf dem Eis, um den Kindern irgendwie Spaß auch auf dem Eis zu vermitteln, glaube ich, ist schon wichtig. Also da jemand draufzustellen, der noch nie auf dem Eis war, zu sagen, sei mal Entertainer. Glaube ich, ist schwierig. Also,
ja, okay, also dass er sich natürlich halten muss auf der Schlittschuhe.
Ja, dann sagt er nicht Eishockey spielen, er muss nicht DEL-Spieler gewesen sein oder was auch immer, aber er muss halt zumindest schon mal auf dem Eis gestanden haben, er muss schon mindestens sich auf dem Eis bewegen können, auch um den Kindern was vormachen zu können, dass sie ihm hinterherlaufen müssen, hier fangemäßig oder was auch immer, dass er das halt mit den Kindern auch die entertainen kann. Wenn die Person, die auf dem Eis steht, zwar Spaß dran hat, diesen Job zu machen, aber sich auf dem Eis nicht bewegen kann, um den Kindern irgendwas zu erklären, irgendwas zu zeigen, den Spaß zu vermitteln, ist es, glaube ich, schwer. Und dann muss er auch noch den Charakter haben, zu sagen, okay, das da unten mit den 6-Jährigen, 5-Jährigen macht Spaß. So, also ich glaube, es ist schwer, eine Person zu finden oder eine Art Mensch zu finden, die da reingehört. So.
Naja, ich will da nicht dir so ein Schubladenmuster aufmachen, weil ich glaube, wenn du siehst es ja, ohne dass sie vielleicht eine pädagogische Ausbildung haben, da hat man ja ein Gespür dafür, so eine Menschen zu finden, die einfach mit Kindern umgehen können. Ja? Also nehmen wir mal einen Marco, der kann mit Kindern umgehen, Erik, ja? Die haben das einfach intrinsisch. Ja? So, die haben die Ruhe, die strahlen diese Ruhe aus, mit Kindern da unten zu arbeiten. Und die sagen auch meistens, ja, das ist eigentlich vielleicht ein Traumberuf von mir. So, aber wenn wir zu der Wertschätzung zurückkommen, würdest du sagen, jeder, der die Intention hat, nach seiner Profilaufbahn, also für mich ist auch eine Profilaufbahn im Nachwuchs, wenn man U17 bis U20 geschafft hat, ja, dann hat man auch ziemlich lange Eishockey gelernt und gespielt oder man war wirklich aktiver Profispieler, dass der Schritt eines, wenn er sich dazu entscheidet, Trainer zu werden, sagt, ja, alles steht und fällt mit der U7, sollten die immer da rein, um diese Zeit mitzuerleben. Könnte das eine Wertschätzung sein für die Trainer, die da unten arbeiten? Okay, ey, die müssen alle hier anfangen oder sagt ihr, pfuh.
Ja.
Ja?
Da müssen alle durch. Ja.
Danny, was hast du?
Alle kennenlernen, wie es ist, dort unten.
Ich glaube schon, dass es für die Entwicklung, ich bin ja auch relativ neu als Nachwuchstrainer, jetzt vor allem im unteren Bereich, um das kennenzulernen, ist extrem wichtig. Wie sind die Abläufe, wie sind die Entwicklungsstufen erstmal kennenzulernen, was muss ein Kind können in jeder Altersklasse von U7, U9, U11, um dieses Gesamtkonstrukt zu verstehen. Es ist extrem wichtig, dass man da, glaube ich, auch unten mit reinschnuppert. Aber das wird in der Praxis, glaube ich, relativ schwer werden, weil die meisten Profispieler, die aufhören, dann doch eher ab U15 einsteigen werden. Weil der untere Bereich für Spieler, für Trainer oder Ex-Spieler, sagen wir auch hauptamtlich, weil es auch wenige hauptamtliche Trainer im unteren Bereich gibt in Deutschland. Da müssen wir mal ehrlich sagen, die meisten Vereine haben vielleicht 4 hauptamtliche Trainer und die sind dann meistens in ihren stark spielbezogenen Divisionen, also von U15 bis U20 vertreten. Und unten sind halt schon viele Fluktuationstrainer, die natürlich auf Honorarbasis arbeiten.
Ja, okay, das wäre natürlich jetzt wieder ein weiteres Thema. Ne? Also wie integrieren wir ehemalige Profispieler in den Nachwuchs? Wo sollten sie anfangen? Das wäre vielleicht ein Cliffhanger für nächste Folge. Aber mir geht es eher darum, wie halte ich diese Leute und wie gebe ich denen eine Wertschätzung? Mein Ansatz ist so mehr eine Wertschätzung, okay, für Vereinsleben. Das ist diesen Leuten ganz, ganz wichtig. Die wollen nicht nur eine Dazugehörigkeit, sondern man muss auch von innen heraus den nach außen signalisieren, das ist nicht wichtig, was ihr macht, sondern ihr seid uns wichtig. Also ihr, die da unten alle, das ist ja nicht nur der Trainer, das sind ja die Betreuer, die Mannschaftsleiter, die Eltern, die Schnürsenkel da Tag ein, Tag aus, bis der Blöd durchkommt, an den Händen da immer wieder schnüren. Und naja, du, das ist so. Also Patrick, das hast du vielleicht nie erlebt, aber doch, weil du wirklich erst mit der U13 angefangen hast, deswegen kannst du noch nicht Deutsch laufen. Aber ich glaube, also mir geht es darum, wenn du Vereinsleben signalisierst, dann doch da unten, oder? Also U7, U9, wo überhaupt der Erfolg ist ja nicht der Pokal oder dass er in die U11 kommt, sondern da unten geht es darum, der Erfolg besteht darin, dass wir denen ein Zuhause geben, ein Vereinsleben zeigen und sagen, hier, es ist wichtig, dass ihr da seid. Ihr seid doch der erste Baustein und der wichtigste Baustein, um zu rekrutieren, um Eltern davon zu überzeugen, dass ihr hierher müsst. Weil zum Abschluss, ich hatte letzte Woche Freitag, war ich in der Leichtathletikhalle, also wirklich True Story, ist wirklich so passiert. Wir machen Gruppenteilung, ich mache Sprinttraining und da kommt der Leichtathletiktrainer auf mich zu und sagt, du, wenn es bei euch nicht läuft mit Kindern, also aus der Altersklasse, wäre schön, wenn du welche zu uns nimmst, also wenn du die zu uns schickst. Ne? Ich sage, puh, wow, staunig, ja, also er hier angehender Bundestrainer oder wahrscheinlich Bundestrainer gewesen. Und da meinte ich mir aber, sag mal jetzt mal ganz im Ernst, was ist das Problem? Na, wir haben zu wenig Kinder, zu wenig Sportler, die irgendwann oben ankommen. Und dann habe ich ihn die Frage gestellt, na, was denkst du denn, woran das liegt? Ja, guck mich so an, dann sage ich, du, ich weiß vor 2 Jahren von Raimo Bayer, Mannschaftsleiter, Enkelkind, Leichtathletik, geht hinter zur Lady Henoch-Halle und da leiten 2 Zehnklässler das Schnuppertraining. Also diese 2 Zehnklässler waren selber überfordert, hatten gar keine Anleitung bekommen. Und er hat es mir nur gesagt und sagt, du, wenn das Schnuppertraining ist, also wenn das der Beginn ist einer Leichtathletik-Ausbildung, ja, dann brauchen wir uns nicht wundern, dass da der Verein keine Kinder bekommt. Und das habe ich ihm bloß mit auf den Weg gegeben. Und er selber sagt dann, ja stimmt, alles steht und fällt mit Rekrutieren der Kinder. Das war seine Worte gewesen. Ja, also da muss man eigentlich anfangen, dass man Kinder gewinnt. Und ich glaube, das ist so...
Der Kreis.
Wie bitte?
Das ist der Kreislauf,
ja. Das ist der Kreislauf. Okay, also dann bei dem Podcast geht es darum, dass wir zusammenfassen kurz, ja, zum Ende für alle Hörer. Also wir fassen zusammen, wir fangen von vorne nach hinten an oder von hinten nach vorne. Also wir fassen zusammen, Patrick kann kein Schlittschuh laufen bis heute. Das war das Letzte. Nein, wenn wir von allen Altersklassen, obwohl alle wichtig sind, ja, das hatten wir vorher auch besprochen im Trainerteam, ist doch der Start die wichtigste Altersklasse, um überhaupt Kinder für seine Sportart zu generieren, dass wir Plattformen schaffen, mit anderen Vereinen besser zusammenzuarbeiten. Also da spreche ich ja nicht nur für Berlin, sondern dass vielleicht der Hauptclub in der Stadt oder in der Ortschaft sich verantwortlich fühlt für die kleineren Clubs. Oder? Ja. Dass der quasi das alles unter seine Schirmherrschaft nimmt und sagt, okay, wir haben die Möglichkeit, wir haben die finanzielle Möglichkeit, wir haben die Manpower und wir leiten euch an, aber Retour muss auch zurückkommen, dass es nicht eine Alleinunterhaltung ist, sondern dass ihr auch zu uns kommt und dass man da U7, U9 insgesamt stärker wird und mehr Power. Dann auf jeden Fall Werbung, Werbung, Werbung in Hardware und Software voll raushauen, ne? Und dass man jetzt, solange wie die Seen noch zu sind, Flyer schon verteilt, ne? Dass man das Schnuppertraining an einem Wochenendtag legen sollte, zu einer humanen Zeit, wo wirklich alle können. Struktur ja, aber noch nicht so, puh, hier sieht man gleich elitär und Leistungsbasis und dass wir da ein Vereinsleben für die ganzen verantwortlichen Leute schaffen. Also nicht nur Danke sagen, sondern das auch wirklich ernst meinen und den Mitgliedern generieren, ja, kommt zu uns, kommt zu uns. Ne?
Genau. Okay.
Was könnte das nächste Thema sein? Frage an Kini, was dir wichtig ist? Hast du ein wichtiges Thema?
Nee, du hast doch schon ein super Thema angeschnitten. Profis in den, als Trainer zu integrieren.
Okay, also wenn... Ja, okay, also du könnte... Ja? Danny, hast, ja. Wo du sagst, nee?
Doch, gutes Thema.
Okay, also sollte Folge 3 und sollte sein, wie gelingt es uns, ehemalige Profispieler in den Nachwuchs zu integrieren und mitzunehmen und vor allen Dingen auszubilden. Weil so ein IHK-Ausbildungsprogramm haben wir nicht wirklich. Ne? So, erste Lehr, zweite Lehr, dritte Lehr, ja. Ne? Vielleicht noch ein halbes Jahr ranhängen, Nachprüfung. Okay.
Aber manche sind ja gut, die können es auch verkürzt machen. Also verkürzen dann.
Danny, das ist ein guter Ansatz. Ja, ich denke viel zu negativ. Ja. Du hast recht. Der in anderthalb Jahren, aber was ist denn das für eine Ausbildung? Pflaster kleben oder wie?
Ich habe es geschafft, meine IHK-Prüfung anderthalb Jahren. Also.
Ja, gut, okay. Ja, ist ja dafür nochmal Gratulation, Danny. Okay, dann würde ich sagen, schließen wir ab. Nächste Folge wird Thema sein. Wie integrieren wir ehemalige Profisportler, wenn sie es denn gerne möchten und wollen, an den Nachwuchs? Was wollen wir ihnen beibringen? Was bringen sie uns bei? Ne?
Ihre Erfahrung.
Ja, dass sie ihre Erfahrung reinbringen und wo sollten sie in welcher Altersklasse starten und wie lange sollte so eine Ausbildung vielleicht gehen? Okay? Gut, ich suche mir auf jeden Fall andere Gesprächspartner. Nein.
Wir sind ein bisschen wenig zu Bord gekommen bei dir.
Ja. Schon. Ja.
Dann danke ich.
Danke für die Einladung.
Danke
an Pikes für eure Zeit. Wir haben 51 Minuten, das ist eine gute Zeit. Und danke an Patrick.
Ja,
ich wünsche euch noch einen guten Start in der Woche. Bleibt gesund. Danke fürs Zuhören. Ja. Liked oder macht ein Dislike. Wenn ihr Kommentare habt, dann haut die Kommentare rein. Könnt immer schreiben. Wenn ihr andere Ansichten habt, schreibt dazu.
Anregungen für die nächsten Folgen?
Ja, wenn ihr vielleicht Anregungen habt, genau, richtig. Wenn irgendwelche Themen euch wichtig sind, kein Problem, immer feuerfrei. Nur bei den Dislikes oder nicht so guten Kommentaren immer schön sachlich bleiben. Ne? Das wäre irgendwie cool. Dann kann ich damit auch besser arbeiten. Gut, ciao.